So, Ulrik, wir haben ja schon einige Aspekte der Sterbebegleitung jetzt beleuchtet. Jetzt wollen wir uns in dem kurzen Abschnitt nochmal angucken, was passiert eigentlich kurz nachdem der Mensch dann verstorben ist. Als ehrenamtliche Sterbebegleiterin ist ja da eigentlich dann, das ist der letzte Schritt für dich. Bist du da dann noch dabei oder bist du da dazugeholt? Was ist da deine Aufgabe?
Ja, das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, ob es dem Zufall überlassen ist oder eben auch, wenn man signalisiert, dass die Person sich freuen würde, wenn man an dem Bett sitzt und die Person begleitet in der letzten Lebensphase. Das kann vorher verabredet sein, das kann aber eben auch zufällig sein. Und wenn jemand stirbt in dem Moment, da auch keine Angst zu haben, den Menschen dort zu begleiten, man weiß um die Symptome, man weiß, was passiert, wenn ein Mensch stirbt. Jeder Mensch stirbt aber auf seine individuelle Art und Weise. Da gibt es keine Regel, wie jemand dann letztendlich stirbt. Man wird aber darauf vorbereitet in der Ausbildung. Wenn ein Mensch dann verstorben ist, ist man dort nicht alleine. In der hospizlichen Begleitung ist es so, dass die Pfleger und Pflegerinnen einen unterstützen. Sie auch in diesen Momenten des eigentlichen Sterbens bieten sie ihre Hilfe an und sagen, ich kann mich auch dazu setzen, wenn Zeit ist, traust du dir das zu, traust du dir das nicht zu. Ist also ganz freiwillig, ob man das möchte oder nicht. Und danach, wenn ein Mensch verstorben ist, ist es in der Regel so, dass die professionelle Begleitung dann auch sagt, wir machen jetzt den Leichnam fertig, bitte gehen Sie raus. Sie können dann gerne, wenn wir fertig sind, nochmal reinkommen und sich auch von der Person nochmal verabschieden. Die Person wird dann in der Regel gewaschen, fertig gemacht, gekämmt, kriegt auch ihre Lieblingssachen an. Es wird eine Rose, ein Blümchen dazu gelegt, eine Kerze angemacht, das Fenster geöffnet. Und dann kann man sich auch die Zeit nehmen, die man braucht, um sich von diesem Menschen nochmal zu verabschieden.
Warum wird das Fenster geöffnet?
Naja, man sagt ja so, die Seele soll entweichen können, nicht gefangen in einem Raum bleiben müssen, sondern das ist vielleicht nicht nur ein symbolischer Akt. Ich glaube schon, dass da was dran ist. Ich habe auch da eine Beziehung zu und denke, wenn das Fenster offen ist, dann ist da irgendwie was, kann was, eine Energie vielleicht auch entweichen und dorthin gelangen, wo die Energie hin soll.
Und wenn man sich entschieden hat, zu Hause zu bleiben, wie ist es da, wenn dann jemand verstirbt? In ganz vielen Fällen vermutlich bist du dann gar nicht dabei, weil du ja nur zu bestimmten Zeiten als ehrenamtliche Sterbebegleiterin da bist. Wie läuft das ungefähr ab?
Auch da, denke ich, ist man vorher im Gespräch. Manche ehrenamtlichen Sterbebegleitungen kommen zweimal in der Woche, manche kommen eben nur einmal in der Woche. Das ist auch sehr individuell unterschiedlich. Ich hatte da in den letzten Folgen ja auch schon erzählt, dass man manchmal gar nicht die sterbende Person an sich betreut, sondern gegebenenfalls sich auch um einen Angehörigen kümmert. Es gibt alles, es gibt aber auch kein Muss. Und ich glaube, wenn man sich das nicht zutraut und davor auch Bedenken hat oder Ängste entwickelt, dann muss man das auch nicht tun. Wenn man aber gebeten wird und man traut sich das zu, dann ist es zu Hause genauso möglich, sich mit ans Bett zu setzen, die Familie mit zu unterstützen, vielleicht dann auch organisatorische Schritte mit einzuleiten. Das ist aber wirklich kein Muss, das ist sehr abhängig, in welcher Situation man sich befindet. Ne? Wenn Menschen alleine sterben oder nur eine Ehefrau da ist, keine Kinder, dann kann man sicherlich eine sehr große Stütze sein. Wenn die Familie aber groß ist und man auch vielleicht gar nicht in dem Moment da ist, wird man in der Regel informiert, hat vielleicht dann die Möglichkeit, sich auch nochmal zu verabschieden, nochmal zu kommen, nochmal miteinander zu reden, zu trösten. Das ist sehr individuell unterschiedlich.
Das heißt, es gibt da gar keinen festgelegten Ablauf, sondern man befasst sich davor schon mit dem Thema und versucht mit der Familie oder den Sterbenden dann gemeinsam zu klären, wie sie sich's wünschen oder wie es am besten sein soll.
Genau. Man weiß ja nicht, wann ein Mensch geht. Manche Menschen sterben alleine für sich in der Nacht zum Beispiel. Dann wird man erst morgens früh informiert. Also da gibt es keine Regel.
Du hast jetzt schon die organisatorischen Schritte mit angesprochen. Ich glaube, oft denkt man sich, was ist da dann plötzlich alles zu machen? Da muss ja ganz viel organisiert werden. Vielleicht nochmal zum besseren Verständnis. Du bist nicht nur ehrenamtliche Sterbebegleiterin. Das Wort Ehrenamt sagt ja schon, dass man irgendwie noch ein anderes Amt oder eine Beschäftigung hat. Du bist auch Sozialarbeiterin in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung und unterstützt aber auch in dieser Doppelrolle Sterbebegleiterin, Sozialarbeit. Die Gruppen, wenn da zum Beispiel jemand verstirbt. Kannst du noch ein paar Sätze zu dem Organisatorischen sagen? Muss man dann wirklich gleich alles Mögliche erledigen? Oder was ist am wichtigsten? Was muss man dann genau machen als Angehörige zum Beispiel oder als Mensch, der in der sozialen Arbeit tätig ist und einen verstorbenen Menschen betreut hat?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man den Menschen, die beteiligt sind, vermittelt, dass keine Panik ausbrechen muss, im Sinne, man muss sofort irgendetwas organisieren. Der Moment, wenn jemand verstirbt, ist so einzigartig und besonders. Ein individuelles Leben ist zu Ende gegangen. Der Liebste, die Freundin, der Partner oder eben auch das Kind, die Eltern. Dass man daraufhin auch wirkt, dass die Menschen sich Zeit lassen, um das zu begreifen, was da passiert ist. Und den Leichnam oder die verstorbene Person auch anzugucken, gegebenenfalls auch nochmal zu berühren, die Möglichkeit zu eröffnen, dass man sich auch nochmal dazulegen kann, wenn man möchte. Das ist individuell auch unterschiedlich. Es gibt Berührungsängste, aber oft ist es so, dass man sich so getrieben fühlt, vom Aktionismus gleich das Beerdigungsinstitut anzurufen oder gleich alle zu informieren, die sonst noch mit den Menschen zu tun gehabt haben. Und ich glaube, dass in diesem Tun natürlich häufig auch so eine Verzweiflung steckt oder auch eine Unsicherheit. Und da ist es ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die diese Angst und diese Unsicherheit nehmen können und auch Ruhe ausstrahlen, auch informieren darüber, dass man sich Zeit lassen kann. Hier in Deutschland ist es so, dass ein Leichnam 36 Stunden zu Hause verbleiben kann und erst dann abgeholt werden sollte. Bei uns in den Einrichtungen ist es, könnte man das ebenfalls so gestalten, aber in der Regel geht es doch ein bisschen schneller. Aber dieses Abschiednehmen, auch für Menschen, die vielleicht nicht ganz so nah waren, das hat es ja früher oder in den Dörfern viel öfter gegeben, dass ein Leichnam länger aufgebahrt wurde und Menschen sich verabschieden konnten. Und in dem Moment hier bei uns ist es so, dass ich dafür auch versuche, diesen Raum zu schaffen. Die Angehörigen sollten informiert werden, dass sie auch die Gelegenheit haben, sich verabschieden zu können. Oft gibt es ja schon Bestattungsvorsorgen. Da kann man auch mit dem Beerdigungsinstitut eine Zeit ausmachen und sagen, wir brauchen noch Zeit. Es kommt noch jemand angereist. Wir möchten noch eine Andacht machen. Aus den Teams möchte vielleicht jemand noch kommen und sich verabschieden, sodass ich diese Aufgabe übernehmen kann, den anderen den Rücken frei halten kann. Ich kann auch die Eltern oder die Angehörigen informieren. Manche Menschen sind da auch sehr, sehr unsicher, so eine Nachricht zu überbringen, dass jemand verstorben ist. Ist auch nicht einfach. Und als Sozialdienst nehme ich diese Aufgabe gerne an.
Du hast schon das Wort Andacht gesagt. Du hast mir neulich erzählt, wie wichtig oder wie gut es eigentlich auch für Angehörige war, dass man aus dem Abschied, dass man den eben nicht so schnell versucht, über die Bühne zu bringen, sondern das bewusst macht und daraus auch ein Ritual gestaltet. Kannst du noch mal kurz erzählen, was du da gemacht hast in dem konkreten Fall?
Ja, in dem konkreten Fall ist die Person plötzlich verstorben, also unerwartet. Und da war eigentlich das ganze Programm zu tun, also die Mitarbeitenden zu informieren, sie aufzufangen, die anderen Bewohnenden auch genauso aufzufangen, zu informieren, was passiert ist, die Angehörigen zu informieren. Dann haben wir haben einen Trauerkoffer, wo verschiedene Dinge drin sind, ein Bilderrahmen, eine Kerze, ein Buch, wo man auch ein Gebet draus lesen kann. Wir haben eine CD, die schön abzuspielen ist, um eine bestimmte Einleitung zu machen. Den habe ich geholt, dann haben wir ein Ritual, dass wir in der Regel ein Foto hinstellen, eine Blume kaufen, einen Tisch bereit machen, um an die verstorbene Person in dem Moment sie zu ehren, später auch die Tage danach zu erinnern. Und die Andacht dient dazu, die Menschen nochmal zusammenzuholen, direkt in die Verabschiedung zu gehen, so zu gestalten, dass es auch divers ist, also im Sinne von, klar, wir sind ein christliches Unternehmen, da ist es auch wichtig, dass man auch Möglichkeiten reingibt an Ritualen, die christlich sind, aber genauso eben auch Raum zu geben für Menschen, die sich dann auch nochmal durch eine Geschichte über die Person verabschieden können oder ihre Gefühle in Worte fassen können, gegebenenfalls einen Wunsch mitgeben können, um sich in dieses Ritual einzutauchen, weil man weiß, wenn man Rituale durchführt, das ist schon der erste Stück von Trauerverarbeitung, die man tut.
Hm. Und ganz konkret, ihr seid dann in einem Kreis gesessen und jeder hat eine Geschichte zu dem Verstorbenen erzählt?
Nicht jeder, aber der wollte. Und es war auch zwischendurch lustig, weil es wurde erinnert an Situationen, die Spaß gemacht haben, die so voller Leben waren, dass auch in so einer Andacht oder innerhalb einer Trauerfeier auch die Möglichkeit besteht, Gefühle zuzulassen, die nicht nur die traurigen sind. Und es ist nicht befremdlich, wenn man Geschichten erzählt, sich erinnert, auch an lustige Ereignisse. Also da stehen Trauer und auch dieses Gefühl von, da erinnere ich mich gerne dran, das war lustig, da hatten wir Spaß zusammen. Ich finde, dafür sollte auch Raum sein. Das muss natürlich immer eingebettet sein. Auch man muss ein bisschen moderieren, man kann das nicht so aus dem Ruder laufen lassen. Es gibt Menschen, die erzählen zu lang und zu viel, sodass jeder auch zu Wort kommt. Und die Angehörigen, denen ist es ja freigestellt, ob sie mit dran teilhaben wollen oder nicht. Und in dem Fall wollten die Eltern gerne dabei sein. Somit habe ich die auch natürlich mit einbezogen. Und auch sie konnten noch Dinge aus ihrem Leben, aus ihrem gemeinsamen Leben mit der verstorbenen Person erzählen.
Und was haben die danach gesagt, wie sie es fanden?
Ja, in dem Falle war das Feedback ein sehr positives. Die Eltern haben sich sehr wertgeschätzt gefühlt. Sie fanden auch, wir hatten ja nicht viel Zeit, ne? Das passiert ja innerhalb der 8-9 Stunden, die man dort auf der Gruppe verbringt, haben sie sich aufgehoben gefühlt. Wir haben vorher und nachher noch mal persönlich und alleine viel gesprochen, haben viele Fragen auch beantworten können. Und die Eltern sind dann am Abend wieder nach Hause gefahren und haben sich nochmal ganz herzlich bedankt bei uns, bei mir, bei den Bewohnern und fanden es sehr angemessen.
Hm. Der Podcast ist ja auch für Menschen, die im Sozialbereich arbeiten und vielleicht mal mit so einer Situation konfrontiert sind. Wie erlebst du das? Was sind da die größten Herausforderungen? Ich glaube, gerade wenn Mitarbeitenden noch nicht so lange dabei sind oder jung sind und so eine Situation vielleicht noch nie erlebt haben, dann kann das ganz schön herausfordernd sein, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass da auch eine große Sensibilität dazu gehört, Menschen dort abzuholen, wo sie sind, in ihrer Gefühlslage, in ihrer Gefühlswelt. Oft ist es aber hilfreich, wenn man nicht alleine dasteht, sondern dass man als Gemeinschaft dieses Ritual durchführt und auch miteinander die Trauer trägt. Gab auch Mitarbeiter, die gesagt haben, sie möchten nach Hause gehen, sie können das alles nicht aushalten, sie wollen es nicht, sie brauchen jetzt einen freien Kopf und haben daran nicht teilgenommen. Auch das ist zu akzeptieren. Wobei die gekommen sind, extra auch auf ihrem Frei und haben das auch als sehr wichtig für sich selbst empfunden und da gibt es auch keine Regel. Ich glaube, man kann anbieten, man kann sagen, es ist ja schön, wenn du dir vorstellen könntest, mit dabei zu sein, aber wenn jemand das nicht möchte, die Auseinandersetzung mit dem Tod generell ist ja auch immer, wenn jemand anderes verstirbt, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod. Und die Menschen, die vielleicht dort weniger bereit sind oder es vielleicht auch noch nicht gemacht haben, haben jetzt vielleicht Gelegenheit oder weil sie ihnen das unangenehm ist, daran zu denken. Und das spielt, wollte ich nochmal sagen, Alter gar keine Rolle, weil es gibt viele junge Leute, die haben sich schon sehr bewusst mit ihrer eigenen Endlichkeit auseinandergesetzt. Mhm. das ist auch zu akzeptieren. Und ja, es erfordert schon ein bisschen Sensibilität und Einfühlungsvermögen, um verschiedene Optionen auch zu öffnen.
Okay. Heißt es, dass man soll dann auf sich selbst hören und dann eben das machen, was man als richtig empfindet für sich selbst, und das ist dann auch zu akzeptieren von denen, die damit beteiligt sind?
Also Menschen sind unterschiedlich, und ich habe immer gemerkt, in so einer Gruppe gibt es immer Menschen, die sich bestimmte Dinge zutrauen und sagen, ich habe damit weniger Probleme, ich empfange die Eltern, ich kann auch für Fragen zur Verfügung stehen, ich konfrontiere mich auch mit starken Gefühlen meines Gegenübers, und andere tun das eben nicht oder nicht in diesem Moment. Vielleicht werden auch Erfahrungen aus dem eigenen Leben nochmal getriggert, sodass man auch sich da schnell überfordert fühlt. Und das kann man ja auch nachvollziehen, wenn man selbst vielleicht gerade in den letzten halben Jahr jemanden verloren hat, dann kann man vielleicht gar nicht so eine gute Stütze sein für jemanden, der auch gerade so betroffen ist. Und da man das ja nicht vorher erfragt oder diskutiert, ist es doch schon so, wie du gesagt hast, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber in der Regel ist es so, dass man immer unterschiedliche Anteile in so einer Gruppe hat.
Wenn das passiert, dass im eigenen Dienst ein Mensch verstirbt, kann man den Mitarbeitenden irgendwas in die Hand geben? Kannst du sagen, also die drei Dinge, darauf solltet ihr achten, oder das ist wichtig, oder ist da jeder Fall zu individuell?
Ja, also ich finde, man kann auch nochmal unterscheiden, ob jemand plötzlich verstorben ist. Das ist immer eine ganz andere Situation für einen Mitarbeiter, als wenn ein Tod erwartet wird, aufgrund dessen, dass schon eine Vorerkrankung da ist und man weiß, den Menschen geht es schlecht. Für diese beiden Fälle muss man auf jeden Fall unterscheiden. Wichtig ist, dass der Mensch weiß, wo er anrufen kann, dass er nicht alleine bleibt, also von der Versorgungskette angefangen, dass ein Arzt gerufen werden muss, dass natürlich erst geguckt werden muss, ist der Mensch wirklich verstorben oder lebt er noch. Das sind natürlich alles die Basics, auf die würde ich jetzt nicht näher eingehen, sondern eher vielleicht auf die Gefühlslage eines Mitarbeiters, der sehr überrascht davon wurde, dass der Tod eingetreten ist. Und da hilft wirklich Unterstützung, und zwar von Menschen, die Erfahrung haben und die das gemeinsam tragen. Bei uns muss die Leitung informiert werden, die in der Regel sofort kommt. Es gibt den Sozialdienst, es gibt die Teamkoordinatoren, es ist auch immer in der Regel jemand zu erreichen. Wir bauen ja jetzt gerade ein Palliativnetz auf bei uns. Das heißt, es wird auch eine Gruppe an Menschen geben, die sich auf sowas für Sterbebegleitung sich da spezialisiert haben. Also auch ein Mensch, der noch lebt und dann erst verstirbt, und so betreut diese Gruppe auch dann das Team und die Bewohnenden nach dem Versterben einer Person. Und da gehört eben die Trauerarbeit dazu, und die fängt in dem Moment an, wo die Person eigentlich verstorben ist.
Das ist genau das Stichwort. Vielen Dank für heute. Wir haben jetzt noch zwei Folgen zu dem Thema. Wir möchten uns noch das Thema Trauer und Trauerbegleitung, Trauerarbeit angucken in der nächsten Folge. Und dann abschließend nochmal das Thema Leben, Loslassen, gerade in den letzten Wochen.